Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Am Ende eines Tages, der lange nachhallen wird, der Terroranschlag von Halle, die Bilder, die wir gesehen haben, die Bilder, die teilweise auch vom Täter stammen. Gleich werden wir über die Inszenierung dieses Verbrechens sprechen. Dann ein Schnitt und ein Blick in den Friedrichstadtpalast in Berlin. In dem Revue-Palast hat der Regisseur René Polisch sein neues Stück präsentiert. Revue oder Revolution, das ist die Frage. Auch dazu gleich mehr. Und dann gibt es auch noch Kunst aus Venedig, eine große Tiepolo-Ausstellung in Stuttgart.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Alle Details sind noch nicht geklärt, doch so viel scheint an diesem späten Abend festzustehen. Der Anschlag von Halle war rechtsextremistisch motiviert. Es gab einen Täter, der zwei Menschen ermordet hat. Sein eigentliches Ziel, das Eindringen in eine Synagoge, ist ihm nicht gelungen. Was ist in Halle heute wirklich geschehen? Wie sind die Bilder, die wir gesehen haben, zu interpretieren? Das möchte ich nun mit David Begrich sprechen. Er ist Sozialwissenschaftler und Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Verein Miteinander in Magdeburg und jetzt am Telefon. Herr Begrich, guten Abend.
Schönen guten Abend nach Berlin.
Lassen Sie uns über den Ablauf der Tat sprechen. Gibt es da so etwas wie eine Dramaturgie, die Sie erkennen?
Wenn man sich die verfügbaren Bilder anguckt, dann vermeint man zumindest eine Dramaturgie oder eine innere Regie des Tatablaufs erkennen zu können, der sich ganz deutlich orientiert, offenkundig an dem Attentat in Christchurch vor wenigen Monaten, das ja funktioniert hat auf der Bildebene wie ein Game, wie ein Computerspiel. Also wir haben es mit einem Täter zu tun, der sich einen Helm aufsetzt, eine Kamera an den Helm geschraubt hat und live ins Netz überträgt, streamt, was er tut. Und das ist eine Form, die wir kennen aus den Foren, in denen auch der Täter von Christchurch agiert hat.
Ein Mensch, ein Rechtsextremer, der Gewalt anwendet, zwei Menschen erschießt und zugleich aber auch offenbar den Wunsch hat oder den Drang verspürt, die Bilder, die er inszeniert, ja zu veröffentlichen. Kann man denn da von einer Ästhetisierung von Gewalt sprechen?
Ich glaube, es geht in solchen Fällen immer um beides. Es geht um die Anwendung der Gewalt, aber es geht eben auch um die bildliche Darstellung als Propaganda der Tat. Es geht um die In-Szene-Setzung des Täters. Und dafür wurde dieser Täter auch in den neonazistischen rechtsextremen Foren gefeiert. Aber zugleich wird er darin auch eben nicht nur gefeiert, sondern auch verachtet, weil er ja an seiner eigenen Tatmotivation oder an der Umsetzung seiner eigenen Tatmotivation offenkundig scheitert. Es ist ja in den Bildern zu sehen, dass dieses selbstgebaute Gewehr, was er hat, da gibt es offenkundig eine Ladehemmung und so weiter. Also es gibt so verschiedene Elemente, die darauf hindeuten, dass es eine Gleichzeitigkeit der Tat als Tat und der Inszenierung als Bild gibt.
Verstehe ich Sie richtig, Herr Begrich? Also der Täter will nicht nur die Bürger erschrecken, terrorisieren, sondern auch Zeichen in die Szene hineinschicken. Er will sich profilieren. Ist das Teil seines Kalküls?
Ganz offenkundig. Also sonst würde er ja nicht filmen. In dem Moment, in dem ich eine Tat filme, in dem ich sie live ins Internet übertrage, schaffe ich mir einen medialen Resonanzraum, in dem ich sozusagen einen Moment von Fame, von Berühmtheit, auch einen exemplarischen Tatkontext schaffe. Ja, er steht auf der Straße und fängt an zu schießen und es wird live im Internet übertragen und es ist eben kein Spiel, sondern es ist bitterer, blutiger Ernst. Und das ist die Paradoxie der Situation. Also es sieht aus wie ein Computerspiel, aber es ist das echte Leben.
Sie hatten Christchurch erwähnt, diesen Anschlag, der galt zwei Moscheen. Jetzt dieser Anschlag, der galt ganz offensichtlich einer Synagoge. Sie sagen aber im Prinzip die gleiche Blaupause, wenn man das mal so nennen will. Sind im Prinzip die Inhalte ein bisschen austauschbar?
Die Blaupause ist nicht die gleiche, aber sie ist vergleichbar. Und ob die Inhalte und wie die Inhalte austauschbar sind, das muss ich erst noch zeigen. Also im Moment gibt es ja noch keine in dem Sinne programmatische Äußerung. Es gibt jedenfalls kein feststellbares Manifest oder ähnliches, in dem der Täter sich geäußert hat. Es gibt einen kurzen Videoschnipsel, in dem er mal salopp gesagt, auf eine antisemitische Art und Weise die Juden in der Welt für alle Probleme, die es in der Welt gibt, verantwortlich macht. Das weist auf eine antisemitische, militant antisemitische Tatmotivation hin. Aber für alles Weitere ist es noch zu früh. Also das liegt ja erst wenige Stunden zurück. Aber eines kann man, glaube ich, schon sicher sagen, nämlich dass der Täter sehr genau weiß, auf welcher medialen Klaviatur er spielen muss, wenn er sich Aufmerksamkeit verschaffen will. Es ist ja auch ein Kampf um Deutungshoheit. Es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit. In dem Moment, in dem man das Internet überträgt, in dem Moment, in dem dieses Video vielfach ins Internet wieder hochgeladen wird, in dem es einen Resonanzraum gibt in rechtsextremistischen Foren, nicht nur im deutschsprachigen, sondern vor allem im englischsprachigen Bereich, schafft er sich einen Resonanzraum, den er nie bekommen hätte, wenn das eine Tat gewesen wäre, die er sozusagen bilderlos begangen hätte.
Ein Resonanzraum, der international ist, weil er auch...
Typus, mit dem wir es da zu tun haben. Also Leute, die nicht nur eine Tatmotivation haben, die nicht nur die Tötungshemmung überwinden, sondern die zugleich fest entschlossen sind, sich selbst als Täter auch bildlich zu inszenieren.
Und einen Resonanzraum, der auch international funktionieren soll. Er hat Englisch gesprochen, dieser deutsche Täter. Das ist natürlich kein Zufall.
Ja, ich meine, das ist naheliegend, wenn ich mich in englischsprachigen Foren verbreite und sozusagen die als Resonanzraum avisiere, dann spreche ich natürlich auch Englisch. Das Video ist in verschiedenen englischsprachigen Gaming-Foren aufgetaucht und da ist es naheliegend, dass er Englisch spricht und das zeigt, dass sein Adressatenkreis weit, weit, weit über Deutschland hinausgehen soll.
Damit erübrigt sich vielleicht auch die Antwort auf meine nächste Frage, die wahrscheinlich auch spekulativ ist, der Tatort Halle. Herr Begrich, gibt es Hinweise darauf, dass sich die Tat gerade dort abgespielt hat?
Also ich glaube, es wäre sehr unseriös, wenn man jetzt sozusagen das Lineal nähme und Zirkelschlüsse zieht, von denen niemand weiß, ob sie tatsächlich zutreffen. Es gibt eine ganze Reihe von Indizien und Indikatoren, die darauf hinweisen, dass der Täter aus der Region in Sachsen-Anhalt kommt. Aber ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Wir müssen einfach jetzt noch sehr viel genauer sehen, was es für Informationen zum Täter gibt, was es für Informationen zu seiner Tatmotivation gibt, was es auch für Informationen zu der Frage gibt, wie er so weit kommen konnte, ob er Helfer hatte. Das sind ja alles offene Fragen. Aber das ist nicht an mir, diese Fragen zu stellen. Diese Fragen werden andere stellen und auch beantworten müssen. Ich glaube aber, eine Lehre kann man heute Abend schon ganz deutlich ziehen. Nämlich, wenn man dem Täter nicht zuspielen will, dann sollte man seine Bilder nicht zeigen. Es gilt, ein Bilderverbot durchzusetzen für die Reproduktion und die Multiplikation solcher Selbstinszenierungen von Gewalt, einfach um der Opfer willen.
Ein ganz wichtiger Gedanke. Der Terroranschlag in Halle, David Begrich war das, der Sozialwissenschaftler, Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Verein Miteinander in Magdeburg. Herr Begrich, Dankeschön.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
René Polesch, er erfindet Theaterstücke und inszeniert sie meist politisch, kapitalismuskritisch, oft provokant und rebellisch oder auch exzessiv. Fast 20 Jahre lang hat er das an der Berliner Volksbühne gemacht und dort wird er auch in der Saison 21/22 Intendant. Am Abend hat Polesch sein neues Stück allerdings im Berliner Friedrichstadtpalast uraufgeführt. Ein Revuepalast mit 100-jähriger Tradition und viel DDR-Geschichte, bekannt für fesche Tänzerinnen und Tänzer, Glitter, Glamour und flotte Choreografien. Auf die Frage im Berliner Tagesspiegel, wie denn der Abend mit dem Schauspieler Fabian Hinrichs und den 26 Tänzerinnen und Tänzern aussehen werde, auf diese Frage hat Polesch nicht geantwortet. Da bin ich immer noch gespannt, hat der Regisseur gesagt, tatsächlich und immer wieder. Von der Uraufführung ins Studio gekommen ist unser Theaterkritiker André Mumot. Was war das für ein Abend? Herr Mumot, Polesch wollte das nicht beantworten. Sie müssen diese Frage beantworten. Haben Sie da eine Polesch-Revue erlebt oder eine Polesch-Revolution?
Na, eine Revolution haben wir da, glaube ich, heute alle nicht erlebt, aber eine Revue schon, allerdings eine Polesch-Variante einer Revue. Das ist natürlich ein ganz spannender Abend gewesen, auf den sich, glaube ich, sehr viele gefreut haben, auf den viele große Erwartungen gesetzt haben, weil man schon sagen muss, es gab ja schon einige Abende, die René Polesch inszeniert und geschrieben hat, in die er so kleine Show-Einlagen eingebaut hat, nicht zuletzt in seinen Abenden mit Fabian Hinrichs. Das ist dann aber immer so ein bisschen klein und bescheiden und ironisch passiert. Und wenn er natürlich jetzt in den großen Friedrichstadtpalast geht mit dieser großen Showtradition und diesen großen Möglichkeiten auf einer gigantischen, riesigen Bühne eine Choreografie zum Beispiel aufzuführen, dann war das schon, ja, etwas, wo man große Erwartungen hatte und die wurden zumindest zum Teil auch eingelöst.
Also da erwartet man große Show-Einlagen. Hat er die geliefert?
Naja, ich würde sagen, er hat so ein bisschen die Dekonstruktion der Friedrichstadt-Palast-Show geliefert. Es gab von allem ein bisschen was. Es gab zum Beispiel einmal eine Passage, 5 Minuten lang, alle Lichteffekte, die da so vorhanden waren, wurden ins Publikum und auf die Bühne gelassen. Die Tänzerinnen und Tänzer haben gezeigt, was sie können. Es gab einen Moment, da wurde der Bolero getanzt von Ravel, mit großem Aufwand auch. Und dann gab es auch eine dieser berühmten Chorus-Lines, die man eben vom Friedrichstadt-Palast erwartet. Alle stehen in einer Reihe und schwingen die Beine im Gleichschritt, Fabian Hinrichs in der Mitte, aber das Ganze ohne Musik, 3 Minuten am Stück, als quasi reine Sportübung. Das ist nicht unbedingt das, was man als Fan des Friedrichstadtpalastes erwartet, aber es ist schon ein ironischer und interessanter Umgang genau mit diesen Erwartungen. Und
welche Rolle, welche Aufgabe hat denn Fabian Hinrichs? Der Schauspieler wurde in der Ankündigung als Co-Regisseur angekündigt.
Ja, das Stück ist so ein bisschen verklausuliert, präsentiert als von René Polesch mit Fabian Hinrichs. Es ist immer so bei René Polesch, dass die Darstellerinnen und Darsteller, das ganze Team, einen großen Einfluss auf das fertige Stück haben. Bei den Abenden mit Fabian Hinrichs ist das besonders auffällig, weil sie sich stark unterscheiden von den anderen typischen Produktionen. Sie sind intimer, sie sind weniger getrieben von diesen großen, ja, soziologischen, philosophischen Diskursen. Es geht ums Private, es geht auch immer um die Gesellschaft. An diesem Abend geht es um die Einsamkeit. Das ist das große Thema, was Fabian Hinrichs in diesem langen, langen Monolog, den dieser Abend liefert, immer wieder umkreist und anspricht. Es geht um die Vereinsamung des Großstädters, es geht um die Vereinsamung der modernen Menschen im Kapitalismus, auch das spielt eine Rolle. Aber am Ende ist es eigentlich ein Lamento einer verlorenen Liebesbeziehung. Und das wird gegen Ende immer deutlicher und ist eigentlich auch sehr herzergreifend, muss ich sagen. Fast schon sentimental macht einen das, gerade eben, weil es dann auch mit Musik und dem Tanz begleitet wird.
Die Titel der Polish-Stücke, die sind immer, ja, wie soll ich sagen, die sind nicht so besonders sexy, die sind eher so theorielastig.
Mal so, mal so.
Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt, so heißt dieser Abend. Das klingt so ein bisschen auch nach einem utopischen Potenzial, der Glauben an die Erneuerung der Welt.
Ja, und wie immer bei Polish ist es eine Utopie, die sich eben nicht umsetzen lässt. Es geht also eigentlich am Ende eher darum, dass diese Utopien immer mehr verschwinden. Es gibt einen Moment, wo Fabian Hinrichs sagt, Zalando ist doch kein Zuhause. Darum geht es. Es geht um Selfies machen. Es geht darum, dass der Kapitalismus, das Kaufen, dass das alles nicht ein Ersatz sein kann für eine solidarische Gesellschaft oder eben für eine glückliche Liebes- oder Familienbeziehung. Das Ganze setzt ein mit einer Reflexion auf die Kindheit. Fabian Hinrichs in so einem pseudo-autobiografischen Monolog setzt sich da mit den eigenen Traumata auseinander. Ob es die eigenen sind, weiß man natürlich nicht. Vom Vater geschlagen, nicht ernst genommen, ein Selbstmordversuch mit 6 Jahren oder das darüber nachdenken, ob man sich mit 6 Jahren schon umbringen kann. Und daraus entwickelt sich dann so ganz langsam, aber eben auch mit dem typischen Humor und der Selbstironie, so eine Betrachtung, ja, der Beziehungen, die wir heute so führen können oder nicht führen können. Und das ist dann eben so, dass Fabian Hinrichs sich einfach nur noch mal danach sehnt, mit seinem Partner, seiner Partnerin in der Liebesbeziehung gemeinsam Brötchen kaufen zu gehen, was eben nicht mehr funktioniert.
Herr Mumot, wie kommen denn die Tänzerinnen und Tänzer des Friedrichstadtpalastes mit dieser Polish-Fantasie zurecht? Kann man da so eine Spielfreude, eine Tanzfreude spüren? So eine kleine Portion Wahnsinn ist ja eigentlich immer erforderlich.
Ja, ich hatte am Anfang das Gefühl, die fremdeln so ein bisschen damit. Es war nicht so ein organisches Ganzes, aber ich glaube, das war auch genau gewünscht, dass die auch nicht sich so da total reinsteigern. Es ist interessant damit gearbeitet worden, eigentlich wie im modernen Tanztheater. Da ist er quasi konventionell in der Behandlung des Balletts, weil es ganz oft Szenen gibt, in denen Fabian Hinrichs gegen die Masse anspielt. Also das Ballett läuft an ihm vorbei, das Ballett führt Choreografien auf, die er versucht nachzuahmen, was ihm aber nicht gelingt. Der Arme hatte auch noch einen angeknacksten Fuß, der hatte noch einen Probenunfall kurz vor der Aufführung, was aber sehr gut dazu gepasst hat natürlich, dass er eigentlich der Vereinzelte ist, der in dieser Ballettwelt auch eben keinen Fuß auf den Boden bekommt.
Und letztendlich scheitert.
Aber am Schluss kommen sie, wie oft bei diesen Fabian Hinrichs-Abenden bei Polish, doch auch zusammen und erleben auch so das Glück der Gemeinschaft und sei es nur beim Schlussapplaus. Und da hat man dann gemerkt, dass sie plötzlich eine große Begeisterung füreinander und für diese Situation hatten. Das Publikum hat den Abend dann gefeiert und auch das Ensemble hat einen extrem glücklichen Eindruck gemacht, genau wie das Publikum.
Und wie Sie auch, glücklich aus dem Theater, aus dem Friedrichstadtpalast herausgekommen. Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt von René Polish mit dem Schauspieler Fabian Hinrichs als Co-Regisseur und 26 Tänzerinnen und Tänzern des Friedrichstadtpalastes in Berlin. Vielen Dank an André Mumot.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir wollen jetzt über ein Theaterstück sprechen, in dem eine Theaterautorin und ein Theaterregisseur aufeinandertreffen. Sie hat ein Stück geschrieben, er hat es inszeniert, die beiden kennen sich nicht. Das kann also ein hübsches oder ein bizarres oder ein bitterböses Theaterverwirrspiel werden.
Hi!
Hi!
Kennen wir uns?
Ich habe meinen Rucksack vergessen und musste nochmal zurückkommen.
Okay. Waren Sie im Publikum?
Ja.
Sie sollten nicht auf der Bühne sein, ne?
Ich habe nur meinen Rucksack vergessen.
Hat Ihnen das Stück gefallen?
Haben Sie mitgespielt?
Sie hätten mich doch mal erkannt, wenn ich mitgespielt hätte, oder?
Ich weiß nicht, es gab eine Menge Typen wie Sie.
Sie haben es nicht gemacht?
Haben Sie es geschrieben?
Nein.
Haben Sie es inszeniert?
Nein. Sind Sie allein?
Ja, aber ich muss jetzt meine letzte U-Bahn kriegen. Ich muss jetzt los.
Naja, da haben Sie doch noch Zeit ohne Ende. Wie alt sind Sie?
24.
Wie wird sich diese Begegnung im Theater wohl entwickeln? Geschrieben hat das Stück The Writer, die junge, bei uns unbekannte 34-jährige britische Autorin Ella Hixon. Von der Uraufführung am Schauspiel in Hannover wird uns nun Michael Lages berichten, der live zugeschaltet ist. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Autorin und der Regisseur, was erleben die beiden denn miteinander?
Es ist ein bisschen komplizierter und es ist auch nicht die Uraufführung, sondern die deutschsprachige Erstaufführung. Die Ur war im vorigen Jahr am Almeida Theater in London, einer ersten Adresse des Neuen Englischen Theaters. Diese Szene, die wir da gerade gehört haben, ist zwar der Anfang des Stückes, aber sozusagen nicht der Anfang der Erzählung. Es ist eine gespielte Szene, die kurz danach aufgelöst wird und man redet drüber. Also wir sind jetzt gerade im Probenprozess, soweit sind wir schon. Jetzt machen wir mal ein Publikumsgespräch. Was haben Sie bisher gesehen? Das sagen die tatsächliche Autorin und der tatsächliche Regisseur über diese beiden Figuren, die wir da gerade gehört haben. Und dann gibt's ein paar Fake-Publikum, ein paar Personen Fake-Publikum, die tatsächlich Fragen stellen. Also wir erleben ein gespieltes Publikumsgespräch. Und dann merken wir, dass die Autorin und der Regisseur nun über das, was sie tatsächlich erzählen wollen, sehr uneins sind. Und von da an entwickelt sich das Stück immer in dieser Ungewissheit, erleben wir gerade eine gespielte Szene aus dem entstehenden Stück oder erleben wir das wirkliche Leben? Das ist einer der zentralen Punkte, die Ella Hixon zu beschreiben versucht und bewusst im Unklaren zu lassen versucht. Und so bewegt sich das Stück immer weiter in die Unausweichlichkeit einer Utopie. Die möchte nämlich auch genau das, was der Titel vom Polish-Stück sagt, nämlich die Welt nochmal wirklich neu erfinden aus feministischem Geist heraus. Und das geht natürlich nicht in dem Theaterbetrieb, in dem sie arbeitet. Sie versucht es aber mit allen Mitteln, wechselt auch die Partner und das Geschlecht der Partner. Aber sie kommt nicht an den Punkt, wo sie mit dem, was sie wirklich will, tatsächlich auch das erreicht, was sie wirklich erreichen will. Das geht einfach nicht.
Also die Suche nach einer besseren Welt, zugleich auch die Suche nach einer künstlerischen Identität, kann man das so umschreiben?
Ja. Ja, die künstlerische Identität, glaube ich, die hat sie. Sie ist wahnsinnig selbstbewusst. Sie weiß eigentlich ganz genau, was sie will, wohin sie will, mit welchen Mitteln sie das will. Und dass sie ums Verrecken keine Kompromisse schließen will. Das ist ja was Künstlern durchaus eigen ist. Sie trifft aber, das ist ein kleines Problem in dem Stück, auf einen Theaterbetrieb, der in England nun mal ein bisschen anders ist als in Deutschland. Dort ist fast alles Theater quasi frei produziert und ein Produzent oder Regisseur muss, im Stück heißt das so, 40.000 Pfund in die Hand nehmen, um eine Produktion auf die Bühne zu bringen. Das ist hier in einem Stadt- und Staatstheater natürlich ein bisschen anders und die scharfe Auseinandersetzung mit dem englischen Theatersystem, die offenkundig die Uraufführung damals sehr geprägt hat, auch im Nachhinein, die ist natürlich in Deutschland vollkommen sinnlos und geht auch als Spiel auffordernd ins Leere. Und wir kommen immer mehr, nachdem sozusagen das Theater abgehandelt ist, als Ort der Männer, als Ort der Macht, mit allen Klischees beladen, die man sich da vorstellen kann, kommen wir immer wieder an diesen Punkt, wo eine junge Frau, die Autorin ist und die das auch sein will, selbst wenn sie manchmal merkt, das geht nicht wirklich an den Punkt, wo ich mich realisieren kann. Sie kämpft massiv dagegen, erst gegen mit ihrem Freund ursprünglich, dann wechselt sie das Geschlecht und hat danach eine Freundin, nachdem sie den großen Moment der Freiheit in der Gleichgeschlechtlichkeit mit Frauen gefunden hat. Und es wird aber nicht klarer. Man kommt immer wieder an den Punkt, Ziel bekannt, Ziel unerreichbar. Und daran zerbricht diese junge Frau letztlich.
Also auch ein Versuch, sowas wie ein MeToo-Beitrag zu leisten mit den Mitteln des Theaters? Oder ist es zu weit hergeholt?
Ich finde alles, was an dem Stück natürlich MeToo-Debatte ist, es geht um die Rollen von Frauen im Theater, es geht um die Abhängigkeit von Männern, die Entscheidungen treffen. Selbstverständlich geht es auch darum. Es ist aber erstaunlicherweise nicht das Zentrum. Das Zentrum ist tatsächlich eine Frau, die an diesen Punkt kommt, egal ob abhängig von Männern oder am Ende egal ob abhängig von Frauen, sie kommt nicht an den Punkt und sie ist sozusagen geschlagen, verflucht mit diesem Wunsch, tatsächlich die Wahrheit zu sagen als Schriftstellerin, als Autorin tatsächlich mit nichts als der Wahrheit auf der Bühne zu reüssieren, wobei man nicht so genau weiß, will sie eigentlich reüssieren, will sie Erfolg auch haben oder will sie einfach nur sozusagen das eigene Ich, das eigene Denken realisiert haben. Ich glaube eher, es ist Letzteres und ich glaube eher, das ist der Kern dieses Stückes.
Das Stück von Ella Hixon. Noch ein Satz zur Inszenierung oder ein Gedanke zur Inszenierung von Friederike Heller, Herr Lages.
Ja, das ist ja eine bewährte Regisseurin, die häufig auch mit frauenspezifischen Themen sich befasst hat. Sie kommt an das zentrale Problem dieses Abends nicht ran. Das Stück hat nämlich diesen starken Start, dessen Anfang wir gehört haben, aber es wird sozusagen kontinuierlich schwächer. Es verliert wirklich die Schärfe und die Angriffslust, die es am Beginn gehabt hat. Und da kommt die Regisseurin nicht dazwischen. Sie kann das Stück nicht besser machen, als es ist. Das Stück witzigerweise thematisiert auch den Fakt, dass es eigentlich immer schwächer wird und eigentlich kein richtiges Ende hat. Der Regisseur beklagt immer wieder, du musst doch jetzt endlich mal ein Ende schreiben, ein starkes Ende. Die Leute wollen das sehen. Die Leute, die Geld dafür bezahlen, dass sie ins Theater gehen. Aber sie schafft es nicht. Und das Stück macht nichts anderes als genau das. Läppert eigentlich auch aus mit merkwürdigen Fantasien, zum Schluss über Picasso, der Guernica mahnelt und am Fuße der Leiter streiten sich zwei Geliebte bis aufs Blut um diesen einen Mann. Sozusagen eine Metapher für die ewig sozusagen sich selbst erniedrigenden Frauen, für die Liebe eines ersehnten Mannes. Das sind alles so Partikelchen, ja, die das Ensemble auch schön ausbreitet. Mir hat besonders Ruby Comey gefallen. Das ist eine Person of Color im neuen hannoverschen Ensemble, die das ziemlich klasse spielt, neben Caroline Jungerns, die als weibliche Autorin, Hauptfigur mit Sicherheit den Hauptpart hat. Ansonsten sind es lächerliche Männer und starke Frauen. Das ist ein bisschen wenig für die Komplexität des Stückes. Also ich würde mal sagen, Frau Heller ist bei allen guten Absichten mit einem sehr intensiven und sozusagen vertrackten Stück unter Niveau gescheitert.
The Writer von Ella Hixon, die deutsche Erstaufführung inszeniert am Schauspiel Hannover von Friederike Heller. Klare Worte waren das von Michael Lages, live hier in Fazit.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Künstler, Autoren und Politiker der Linken und der Grünen verurteilen in einem offenen Brief die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Sie fordern unter anderem den sofortigen Rückzug der Armee, ein Ende des Exports von Kriegswaffen in die Türkei und eine friedliche Lösung des Syrienkrieges. Initiiert wurde der Brief von der Gewinnerin des Bachmann-Publikumspreises 2019, Ronja Ottmann. Unterschrieben haben den Brief unter anderem die Politiker Cem Özdemir, Ricarda Lang und Volker Beck, Autoren und Künstler wie Sibylle Berg, Margarete Stokowski und Josef Haslinger sowie die Journalisten Jakob Augstein und Fabian Wolf. Die Türkei hatte am Nachmittag mit der angekündigten Offensive in Nordsyrien begonnen. Morgen wird sich der UN-Sicherheitsrat damit befassen. Den Leuchtturmpreis 2019 der Stiftung Ravensburger Verlag bekommt die Münchner Mediatorin Eva Rappaport für das interreligiöse Jugendnetzwerk YouthNet. Das Projekt sei ein herausragendes Beispiel für aktive Integration und tolerantes Miteinander, heißt es in der Begründung. Christliche, jüdische, muslimische und jesidische Jugendliche mit unterschiedlicher Herkunft und zum Teil mit Fluchterfahrung sollen dabei Teamarbeit lernen und Integration leben. Den Buchpreis der Stiftung bekommt die Autorin Saskia Luca für ihren Debütroman Tag für Tag. Der Familienroman erzählt von drei Frauen, Großmutter, Tochter und Enkelin, deren Leben vom Jugoslawienkrieg geprägt wurde. Beide Preise sind mit 12.000 Euro dotiert und werden am 25. November in Berlin verliehen. Die Berlinale widmet ihre Retrospektive im nächsten Jahr dem US-amerikanischen Regisseur King Vidor. Dieser sei von der Menschlichkeit überzeugt gewesen, die das Kino seinem Publikum vermitteln könne, und habe zu diesem Zweck immer wieder neue filmische Mittel entwickelt. Das teilte der künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, mit. Vidors Werk umfasst mehr als 50 Filme, wie den Western Duell in der Sonne, die Literaturverfilmung Krieg und Frieden und den kritischen Sturmfilm Die große Parade über den Ersten Weltkrieg. Am kommenden Sonntag findet zum 4. Mal der Europäische Kinotag statt. Damit soll ein Zeichen für eine offene Gesellschaft gesetzt und die Freiheit der Kunst gefeiert werden. 700 Kinos in verschiedenen Ländern beteiligen sich, darunter etwa 200 in Deutschland. Es sind auch Häuser aus Amerika, Kanada und Nordafrika dabei. In Deutschland hat Kulturstaatsministerin Grütters die Schirmherrschaft übernommen. Geplant sind Filmvorführungen, Sondervorstellungen und auch Diskussionen mit Künstlern.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Giovanni Battista Tiepolo konnte wie kein anderer Herrschaft und Grandezza der venezianischen Gesellschaft darstellen, mit Spott und auch bizarrem Einfallsreichtum. Zu seinem 250. Todestag im kommenden Jahr zeigt jetzt die Staatsgalerie Stuttgart 120 Werke, darunter 25 Gemälde und 50 Zeichnungen, viele aus eigenem Bestand. Der farbsprühende, humorvolle Maler wird sichtbar als äußerst widersprüchliche Figur. Er setzt noch einmal die große barocke Bildmaschinerie in Gang und lässt sie zugleich auseinander. Wie unser Kunstkritiker Rudolf Schmitz beschreibt.
Irgendetwas stimmt mit Europa nicht. Dieses Gefühl kannte offenbar schon Tiepolo. Sein Leinwandbild Raub der Europa von 1720 zeigt, bei aller Pracht der Landschaft und Figuren, einen Stier, der unter dem Gewicht der etwas dümmlich wirkenden Europa in die Knie gesunken ist. Und auch die Blumen, mit denen die Braut des Jupiter herausgeputzt werden soll, sind ausgegangen. Das Tablett des Dieners ist leer, die Zofe schaut verblüfft. Und dann noch der kleine Putto auf der Wolke. Er erleichtert sich und pinkelt ausgerechnet auf das Blitzebündel des Göttervaters Jupiter. Kuratorin Annette Heuer.
Wir zeigen Tiepolo als einen Maler der Zeitenwende. Als einen Maler, der zum letzten Mal die barocken Fürsten, die barocken Kirchen bedient und der zugleich in seiner Kunst schon thematisiert, dass dieses barocke Kunstsystem eigentlich an ein Ende gekommen ist. Und das zeigt sich zum einen an Humor, Ironie, manchmal auch Kritik, die Eingang finden in seine Bildwelten. Und es zeigt sich zum anderen an formalen Verfremdungen und Mehrdeutigkeiten, mit denen er den Betrachter vor Augen führt, dieses ganze barocke Weltsystem ist eigentlich nicht mehr stimmig und nicht mehr zu deuten.
Die Staatsgalerie Stuttgart kann bei Tiepolo aus dem Vollen schöpfen. Sie besitzt zum Beispiel das großartige Gemälde »Die Auffindung des Moses« von 1736. Die höfisch herausgeputzte Tochter des Pharaos blickt gedankenverloren arrogant ins Weite, lauscht den Einflüsterungen ihrer Dienerin, interessiert sich null für den vom Weinen rot angelaufenen Säugling. Tiepolo bezieht sich hier direkt auf das Vorbild von Veronese, aber seine höfische Gesellschaft ist auf skurrile Art nur mit sich selbst beschäftigt.
Die Bilderzählung ist nicht mehr das Zentrum, sondern die Formen und die Farben. Und da fängt Tiepolo an, die Kunst seiner Zeit aufzubrechen und zu hinterfragen, indem er eben plötzlich dem Betrachter eine aktive Rolle zuweist bei der Entschlüsselung des Bildes und auch bei der korrekten Einordnung und Verortung des Bildes.
Das überwältigende Deckenfresko der Würzburger Residenz ist in dieser Ausstellung als Großbanner an der Raumdecke präsent. Aber eigentlich geht es um die Rötelzeichnungen auf blauem Papier, in denen Tiepolo und sein Sohn ihre Würzburger Bilderfindungen dokumentierten. Sie gehören neben anderen Zeichnungen der grafischen Sammlung des Hauses.
Meine persönliche Lieblingszeichnung in dieser Ausstellung ist die Zeichnung eines liegenden Knaben, den man von unten sehen kann. Der stammt aus einem Album Tiepolos, das trug diesen Titel Nur Figuren für Decken. Also offenbar hat Tiepolo für seine Deckenfresken einfach ein ganz großes Figurenrepertoire schon mal vorbereitet. Aber eigentlich wird dieses Blatt schon ästhetisch selbstständig. Also diese Schattengebung, die Tiepolo da auf die Fußsohlen legt, man kann die Figur eigentlich überhaupt nicht mehr erkennen, sondern es geht eben nur noch um diese Linien, um diese Lavierungen.
Und dann sind da noch die Capricci und die Scherzi di Fantasia, die wenigen meisterhaften Kaltnadelradierungen Tiepolos. Sie fallen aus seinem sonst so schwerelosen Werk völlig heraus und haben allen Interpreten Rätsel aufgegeben. Denn da sind sehr ernsthafte Figuren auf einer Bergeshöhe zu sehen. Magier, Orientalen, berückend schöne junge Männer, die in Büchern lesen, Rituale vollziehen, mit Totenköpfen und Schlangen hantieren.
Und bei Tiepolo sind plötzlich Leitmotive und Symbole so widersprüchlich zusammengestellt, dass eine Deutung unmöglich wird. Tiepolo zeigt uns hier die Grenzen des Verstandes auf und zeigt, dass eigentlich Traum und Fantasie die Quellen seiner Kunst sind. Und damit wird er für Goya und für die Capriccios vorbildlich, denn nicht zufällig heißt das zentrale Blatt von Goyas Capriccios, der Traum oder der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer.
Giovanni Battista Tiepolo als Vater der Moderne? Das ist die eigentliche Behauptung dieser Stuttgarter Ausstellung. Nicht aufdringlich, nicht marktschreierisch vorgetragen, sondern mit guten Bildargumenten suggeriert. Und dazu hat Stuttgart aus eigenem Bestand noch eine Trumpfkarte im Ärmel. Ein Gemälde kurz vor dem Tode Tiepolos im Jahr 1770 entstanden. Es zeigt die heilige Familie bei einer Ruhepause auf der Flucht nach Ägypten. Aber das könnte irgendeine heimatlose Familie sein. Die expressive Landschaft, in der schroffe Felsen in bedrohliche Wolkenformationen übergehen, vermittelt die Verlorenheit dieser Flüchtlinge. Das wirkt tatsächlich modern und sogar bedrückend aktuell.
Tiepolo, der beste Maler Venedigs. Diese Ausstellung in der Stuttgarter Staatsgalerie ist bis Anfang Februar zu sehen, Rudolf Schmitz berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Siegfried Mauser ist ein Musiker mit hohem Renommee als Pianist, als Musikprofessor, als Mitglied in vielen hoch angesehenen Institutionen. Und nun muss Siegfried Mauser ins Gefängnis, verurteilt wegen sexueller Nötigung. Für viele Schlagzeilen hat der Fall gesorgt. Jetzt ist das Urteil rechtskräftig. Die Einzelheiten von Gigi Deppe.
Der frühere Präsident der Münchner Musikhochschule, ein bekannter Pianist, ist erneut wegen sexueller Nötigung verurteilt und erhält in diesem Verfahren eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten. Der Bundesgerichtshof als oberstes deutsches Strafgericht bestätigte die Verurteilung im Fall einer Sängerin, die im Verlauf von mehreren Jahren 3-mal bei ihm zum Vorstellungsgespräch war, die er jedes Mal gewaltsam gepackt hatte und bei der er jeweils zudringlich geworden war, dann aber nach ausdrücklichem Widerstand von ihr abgelassen hatte. Den Freispruch bei einer anderen Frau, die sich bei ihm als Sekretärin vorgestellt hatte, bestätigten die Bundesrichter ebenfalls. Diese Frau, mit der er den Analverkehr durchführte, hatte sich nicht gewehrt und später mit ihm auch noch freiwilligen Geschlechtsverkehr gehabt. Grund für das Landgericht zu sagen, es sei für ihn nicht erkennbar gewesen, dass sie das nicht gewollt habe. Der Bundesgerichtshof segnete diesen Freispruch ab. Das Landgericht habe in seiner Begründung keine Fehler gemacht.
Gigi Deppe über den Fall Siegfried Mauser. Musikmänner und ihre Macht. Dazu nun auch noch ein Kommentar von Rainer Pöllmann.
Kaum eine Diskussion hat in den letzten Jahren in der Kunstwelt so deutliche Spuren hinterlassen wie die Debatte um MeToo. Das Bewusstsein hat sich geändert. Es ist etwas aufgebrochen, die Gewichte haben sich verschoben. Und gerade im Bereich der klassischen Musik ist einiges in Bewegung gekommen. James Levine und jüngst Plácido Domingo sind die prominentesten Fälle. Aber im nationalen Rahmen spielt der Fall Siegfried Mauser schon auch eine herausragende Rolle. Die höchstrichterliche Bestätigung des Urteils gegen Mauser markiert in diesem gesellschaftlichen Wandel eine Zäsur. Sie macht klar, dass die Berufung auf die Libertinage früherer Jahrzehnte zur Verteidigung heutigen Handelns nicht trägt. Und schon gar nicht für einen Amtsträger. Ein Sonderfall ist dieser Fall Mauser, aber auch noch aus einem anderen Grund. Die meisten der öffentlich gewordenen Vorwürfe von sexueller Übergriffigkeit sind mittlerweile verjährt. Oder aber keine der beiden Seiten hatte ein Interesse daran, die Sache vor Gericht zu bringen. Im Falle von Mauser gab es einen ordentlichen Prozess. Es gab ein Urteil, das nun durch den Bundesgerichtshof Rechtsgültigkeit erlangt. Dem Rechtsfrieden dient diese abschließende Beurteilung mit Sicherheit. Und hoffentlich akzeptieren nun auch Mausers Parteigänger dieses Urteil. Denn auch das war an diesem Fall bemerkenswert, wie gut das Unterstützernetzwerk funktionierte. Siegfried Mauser, ehemaliger Präsident der Münchner Musikhochschule und ehemaliger Rektor des Mozarteums in Salzburg, Professor, Pianist und Liedbegleiter, in unzähligen Beiräten und Jurys tätig, er fand ausgesprochen viel Zuspruch. Von Nike Wagner bis Peter Sloterdijk, sie alle bekundeten ihre Verbundenheit mit dem damals noch nicht rechtskräftig Verurteilten. So honorig es ist, seinen Freunden beizustehen, so demonstrativ vorgetragene Solidarität verfestigt eher die Fronten. Das gilt auch für den frenetischen Beifall, den das Publikum der Salzburger Festspiele Placido Domingo spendete, und zwar noch bevor dieser überhaupt einen Ton gesungen hatte. Zwischen der Person und ihrem künstlerischen Wirken differenzieren zu können, Leben und Werk eben nicht in eins zu setzen, das ist in diesem Kontext allerdings eine unverzichtbare Kulturleistung. Dass die Musikhochschule München, die in der Angelegenheit Mauser nicht immer glücklich agierte, unmittelbar nach dem Urteil des BGH in einer Pressemitteilung nicht um den heißen Brei herumredet und sich bei allen Betroffenen ausdrücklich entschuldigt, das allerdings ist ein gutes Zeichen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Über zwei neue Filme wollen wir nun sprechen, die jetzt in die Kinos kommen. Zunächst zu einer Produktion, die in Frankreich für ziemliches Aufsehen gesorgt hat. Der Glanz der Unsichtbaren. Darin geht es um den Kampf obdachloser Frauen, um ihre Würde und ihre soziale Reintegration. Mehr als 1,4 Millionen Menschen haben den Film in Frankreich bereits gesehen, auch Präsident Macron. Auch das ist ein Zeichen natürlich dafür, welche gesellschaftspolitische Rolle das Kino in Frankreich hat. Jörg Taschmann, der Glanz der Unsichtbaren. Was macht denn diesen Film des Regisseurs Louis-Julien Petit, was macht diesen Film so besonders?
Er redet von einem Problem, was vielen überhaupt nicht bewusst ist, nämlich das Problem obdachloser Frauen. Und in Frankreich machen immerhin 40% aller Obdachlosen sind Frauen. Und als dieser Film dann im Januar 2019, also in diesem Jahr, gestartet wurde, da fiel das, und das war natürlich ein Zufall, genau in die Bewegung der Gelbwesten herein. Es gab eben viele soziale Brennherde in Frankreich. Viele hatten Angst vor der Prekarität. Und dieser Film hier ist weder ein ganz hartes Sozialdrama noch eine populistische Komödie, sondern, wie der Regisseur es selber beschreibt, eher eine Mischung aus Drama und Komödie.
La vraie traduction, c'est Dramedy, c'est une comédie réaliste. Donc en fait, on...
Es ist eher eine Dramedy im angelsächsischen Sinne oder eine realistische Komödie. Das Filmgenre wird durch die Frauen definiert. Sie befinden sich in einer dramatischen Lage, aber sie sind selbstironisch, können über sich selbst lachen. Die Komödie ist das Verbindungsglied zwischen dem Zuschauer und diesem Thema, an das man sich nicht so gerne heranwagt.
La comédie était le lien en tout cas entre le spectateur et ce sujet qu'on n'ose pas trop voir dehors.
Der Regisseur Louis-Julien Petit. Herr Taschmann, im Film spielen bekannte Schauspielerinnen an der Seite von nicht professionellen Schauspielerinnen. Sieht man denn da die Unterschiede? Wie funktioniert das Zusammenspiel überhaupt?
Also der Regisseur Louis-Julien Petit selber hat zum Beispiel ein Jahr recherchiert, hat selber in solchen Aufnahmezentren als Freiwillige gearbeitet und hat sich dann dafür entschieden, in den Rollen der Frauen, die Obdachlosen sind, wirklich Frauen zu nehmen, die die Straße kennen. Zu Beginn der Dreharbeiten waren das allerdings Frauen, die stabilisiert waren, die wieder ein Dach über dem Kopf hatten. Und ihnen gegenüber hat er dann in Frankreich durchaus bekannte Stars wie Audrey Lamy oder Noémie Lvovsky entgegengestellt, die die Sozialarbeiterin spielen. Und der Film liebt auch von dieser Authentizität, dass eben viele Frauen genau wissen, was sie da spielen. Da gibt es zum Beispiel Adolphe von Meerhage, die im Film Chantal spielt, und sie erzählt ihre eigene Geschichte. Das ist eine Frau, die ist heute 70 Jahre alt und sie ist von ihrem Ehemann jahrelang wirklich zusammengeschlagen worden, bevor sie ihn getötet hat aus Notwehr und dann auch nur 11 Monate Gefängnis machen musste. Hat aber im Gefängnis zum Beispiel gelernt, wie man Sachen repariert, elektrische Dinge. Und das zeigt dann eben auch der Film. Daraus sind richtige Zentren eben in Frankreich entstanden, dass man den Frauen die Möglichkeit gibt, eine Berufsausbildung zu machen. Viele hatten aber auch schon sehr, sehr gute Ausbildung vorher. Und in dem Film geht es eben darum, dieses Tageszentrum soll zugemacht werden, soll dicht gemacht werden, weil es angeblich nicht rentabel ist. Und nun versuchen die Sozialarbeiterinnen, diese Frauen auch an den Arbeitsmarkt zu vermitteln und bilden sie aus. Und das hat natürlich durchaus auch komische Momente, weil zum Beispiel diese Chantal, wenn sie sich vorstellt, dann sagen sie immer, sag bitte nicht, dass du deinen Mann getötet hast. Und die muss einfach immer die Wahrheit sagen, bewirbt sich und sagt dann am Ende, ich muss Ihnen aber noch was sagen. Ich habe übrigens meinen Mann getötet. Also das ist dann auch so eine Art von sehr trockenem und streckenweise auch schwarzem Humor, den der Film auszeichnet.
Hat denn der Film auch konkret was bewirken können? Konnten zum Beispiel obdachlose Frauen nach Ende der Dreharbeiten geholfen werden, jenseits der Mitwirkenden, die ja nicht obdachlos sind, wie Sie ja schon gesagt hatten?
Der Film hat, wie gesagt, der kam in einem richtigen Zeitpunkt und für die französische Regierung, gerade auch für Emmanuel Macron, war es natürlich auch wichtig zu zeigen, dass man sich durchaus der einfacheren Bürger annehmen möchte. Beispielsweise hat die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, hat den Film gesehen, hat daraufhin das Hotel de Ville geöffnet. Für 60 Frauen gibt es jetzt 24 Stunden am Tag die Möglichkeit, eben auch in Sicherheit zu leben. Es haben sich sehr viele Vereine gegründet, es werden Hygieneartikel verteilt und es ist eine große Hilfswelle, hat sich in Frankreich ausgelöst. Und das ist wieder mal einer dieser seltenen Momente, wo ein Film mehr ist als nur ein guter Film, ein schöner, gut gemachter Film, der einem auch wirklich ans Herz geht, sondern es ist ein Film, der wirklich etwas bewirkt hat. Und einige der Darstellerinnen, der Nicht-Professionellen, haben sogar wieder neue Filme mit anderen Regisseuren gedreht.
Der Glanz der Unsichtbaren von Louis-Julien Petit. Der zweite Film, den Sie uns vorstellen, der kommt aus den Niederlanden. Ein Dokumentarfilm über den Maler und Grafiker M.C. Escher. Bekannt geworden ist er durch seine Darstellung unmöglicher Figuren, zum Beispiel Treppen, die endlos nach oben oder nach unten zu führen scheinen, je nach Blickwinkel. 1972 ist Escher gestorben. Was erfahren wir denn in dem Film über ihn?
Also es ist nicht der erste Film über Escher, aber es ist der erste Film, zumindest wirbt der Verleih damit, wo Escher sich selbst erzählt. Das bedeutet, man kommt diesem nicht ganz einfachen Mann dadurch näher, dass viel aus seinen Briefen zitiert wird, aus seinen Schriften zitiert wird, Briefwechseln zitiert wird, die dann im Off von Matthias Brandt in der deutschen Fassung vorgetragen werden. Aber auch seine Kinder, seine drei mittlerweile auch sehr betagten Kinder, äußern sich darüber, wie es war mit diesem Vater. Und dann gibt es sehr viele Archivaufnahmen. Es gab sehr viel privates Filmmaterial. Man sieht ihn also wirklich öfter in Schwarz-Weiß, da ist viel gefilmt worden und das ergibt ein hochinteressantes Porträt und ein sehr vielschichtiges Porträt.
Wie erzählt der Film denn von dem Künstler? Wie ist das insgesamt gemacht?
Also es ist eben, man sieht sehr viel diesen Mann selber, beziehungsweise man geht zurück in die Zeit, er war in den 20er Jahren in Italien, hat dort seine spätere Frau kennengelernt, dann haben sie Italien in den 30er Jahren verlassen, obwohl Escher relativ unpolitisch war, hat er dann schon gemerkt, dass seine Jungs, und das erzählen die auch in dem Film, plötzlich doch vom Faschismus sehr angetan waren und um diese Faszination den Kindern zu nehmen, sind sie dann erstmal in die Schweiz gegangen, später in die Niederlande, dann auch unter der deutschen Besatzung im Übrigen, da hat er sich dann aber relativ zurückgezogen, wie gesagt, er war kein besonders politischer Mensch. Was ich auch sehr spannend fand und auch sehr unterhaltsam war, erst dann in den 60er Jahren gegen Ende seines Lebens ist er dann auch von Popmusikern, Rockmusikern wie Mick Jagger oder Graham Nash von Crosby, Stills & Nash entdeckt worden und der konnte damit gar nichts anfangen und wie Graham Nash ihn einmal anrief und ihm seine Bewunderung zollte, sagte er nur, ich bin kein Künstler, ich bin Mathematiker und Mick Jagger hatte einen barschen Brief geschrieben, hat ihm gesagt, nennen Sie mich nicht bitte Mauritius, ich bin M.C. Escher und ich habe für Sie gar keine Zeit.
Robin Lutz hat diesen Film gedreht über M.C. Escher, Reise in die Unendlichkeit. Zwei neue Filme vorgestellt von Jörg Taschmann. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Auch in den frischen Feuilletons wird wieder gemäkelt und gemotzt. Wir aber wollen uns heute auf Belobigungen konzentrieren. Die Süddeutsche Zeitung lobt zum Beispiel Ghostin, das neue Album von Nick Cave. Laut Thomas Berntaler dürfen die Hörer mit einer bewusstseinserweiternden Erfahrung von buchstäblich haarsträubender Intensität rechnen. Und weiter heißt es in der SZ, »Zeige deine Wunde«, hat Joseph Beuys einst gefordert. Ghostin ist das neueste Kapitel von Caves öffentlicher Traumatherapie. Nie klang er verletzlicher, nie mehr bei sich. Und nur innerlich Versteinerte werden das als Kitsch missverstehen. Unter dem imperativen Titel »Lest Schumacher« lobt die Frankfurter Allgemeine Zeitung den britischen Ökonomen Ernst Friedrich Schumacher. Dessen Werk »Small is Beautiful« von 1973, das der Ökom Verlag gerade neu aufgelegt hat, ist aus Sicht von Christian Geier nicht weniger als ein Bestseller, der die Welt retten kann. Warum das so ist, geht aus dem Artikel nur vage hervor. Aber immerhin kapiert man, der Wachstumskritiker Schumacher war kein extremistischer Hau drauf und verstand sein Weltrettungskonzept als eine Mehrgenerationen-Agenda. Schumachers Gewitztheit, seine Intelligenz und Lebenserfahrenheit verboten ihm, sich vor den Karren einer Radikalisierung des Jetzt oder Nie spannen zu lassen, betont Geier, als schwirrte ihm Greta Thunberg im Geiste herum. Bei aller Freiheit der Reflexion blieb Schumacher am Ende auf demokratische Prozesse und die Legitimation durch Verfahren statt durchs schiere Bauchgefühl festgelegt. Während, so schrieb er damals, jeglicher Fanatismus eine Schwäche des Denkens bloßlegt, ist ein Fanatismus, der auf Wege gerichtet ist, die zu völlig ungewissen Zielen führen, purer Schwachsinn. Im Übrigen belobigt die FAZ unter dem Titel »Der Urknall in Volt« auch Stanley Whittingham, John B. Goodenough und Akira Yoshino, jene Wissenschaftler, die für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Akkus den Chemie-Nobelpreis erhalten. Der Artikel von Manfred Lindinger dürfte mehr chemisches Fachwissen gerade über das patente Alkalimetall Lithium im FAZ-Feuilleton ausbreiten als ganze Jahrgänge zuvor. Aber obwohl wir den Anteil von Lithiumbatterien an der Weltrettung niemals leugnen würden, drängt es uns doch mehr zur Kultur. Und deshalb schlagen wir die Wochenzeitung Die Zeit auf. Erscheinungsbedingt leicht verspätet huldigt André Heller der verstorbenen Sopranistin Jessie Norman und gerät in ekstatisches Schwärmen. Das könnte uns bei Jessie Norman auch passieren, nur hoffentlich ohne dabei Metaphernkitsch à la Heller zu bemühen. Heller erinnert sich nämlich daran, dass ihm als Kind, die Großmutter hatte eine Platte der rumänischen Opernsängerin Maria Cibutari aufgelegt, der Gedanke kam, dass die Wolken von der Macht des Gesanges bewegt würden. Und nun legt er in der Zeit los wie folgt. Manche Sängerinnen und Sänger, wie Elisabeth Schwarzkopf oder Luciano Pavarotti oder Jessie Norman, fegen mit ihrem Genie die Himmel leer. Und ihnen verdanken wir die makellosesten Tage und jene selig machenden Nächte, die das Sternengetümmel aufs Unvergesslichste präsentieren. Okay, und jetzt doch noch ein bisschen was Boshaftes, ebenfalls aus der Zeit. Dass dem Kritiker Lars Weißbrot der viel diskutierte Film Joker von Todd Phillips gar nicht gut gefällt, spürt man schon bei der Lektüre der maliziösen Anfangszeilen. Was dieser Film alles sein soll, ein Meisterwerk, na klar. Eine blutige Revolutionsfantasie, das Manifest aller einsamen, abgehängten weißen Männer, die sich heute als Verlierer der Geschichte fühlen. Darüber hinaus eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Am Ende lautet das Urteil des Zeitautors Weißbrot: Der Film verfolgt mal diese Spur, mal jene, mal gar keine, solange es nur irgendwie so aussieht, als würde er sich Gedanken machen. Das war's. Uns bleibt nur noch, das Reden einzustellen, und das tun wir mit einer SZ-Überschrift. Sie lautet: Los geht's.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzessig. Musik des Schweizer Chansonnier Stefan Eicher haben wir gehört. Hier noch ein weiteres Lied aus seinem neuen Album Homeless Songs. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.